Tag, liebe VfL-Fans, und herzlich willkommen zur zweiten Folge Mein VfL-Podcast, der offizielle Podcast des VfL Bochum 1848. Ihr habt richtig gehört, wir dürfen weitermachen nach der primären Folge, hat keiner der Chefs gesagt. Ah, Leute, das lassen wir mal lieber sein. Das freut uns sehr und darüber freut sich vor allem auch mein werter Moderationskollege, der besonnenste, der ruhigste, der treffsicherste Mitarbeiter der VfL-Content-Abteilung, Jan Aben. Grüß dich.
Hallo, auch von meiner Seite. Guten Tag in die Runde und an alle Fans draußen vor den Endgeräten. Ja, auch von mir hallo an dich, Daniel, seines Zeichens Leiter der Content-Abteilung. Nicht der treffsicherste, aber der schönste Mann in der Abteilung. Hallo.
Ach, vielen Dank, lieber Jan. Wir haben natürlich auch einen Gast da und das ist heute Alexander Richter, Leiter des VfL Talentwerks. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß Daniel, dich. Jan, grüß euch.
Hallo.
Wir starten mal, ne?
Genau, wir starten mit der ersten Kategorie.
Ja, sag mal schnell.
Atta sagt's wieder. Sag mal schnell. Okay. Alex, wir haben 10 kurze und knackige Fragen für dich. Wir würden dich bitten, die dann jeweils einmal kurz zu beantworten, dich schnell zu entscheiden. Und wir sind sehr gespannt zum lockeren Reinkommen. Fangen wir an mit Pommes, mit Mayo oder mit Ketchup?
Mit Mayo.
Tatort oder DSDS?
Tatort.
Wandern gehen oder Radfahren?
Radfahren, eindeutig.
WhatsApp oder Anruf?
Anruf.
Wenn du eine Zeitreise machen würdest, lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft?
In die Vergangenheit eher.
Flick, Rangnick oder Matthäus?
Flick wird's.
4:3 Spektakel oder lieber ein dreckiges 1:0?
Ah, kommt aufs Spiel an. Gegen Schalke und Dortmund nehme ich beides. Ansonsten 4:3.
Ja, okay. Ja.
Steh- oder Sitzplatz?
Stehplatz.
Zauberfußball oder Maloche?
Kombiniert, beides zusammen.
Und wenn du dich entscheiden müsstest?
Oh, Maloche.
Ja, das passt doch. Anne Kastropper oder Anne Hiltropper?
Anne Kastropper.
Anne Kastropper. Oh. Ja, damit sind wir mit der schnellen Runde durch. Anne Hiltropper hätten wir auch genommen, denn das wäre ja eigentlich die perfekte Überleitung gewesen. Denn wir wollen ja ein bisschen deine Position hier beim VfL beleuchten. Du bist Leiter des Talentwerks. Ja. Das ist ja doch mit Abstand die größte Abteilung hier beim VfL, wenn man mal so in der Geschäftsstelle durchgeht. Wie viele da genau unter deinen Scheffeln stehen, das besprechen wir später noch und was deine ganzen Aufgaben da sind. Ja. Wir müssen aber natürlich, auch wenn das Thema ja schon leidig ist, wir müssen natürlich über diese ganze Corona-Geschichte sprechen. Das Talentwerk ist ja jetzt mittlerweile, zumindest im Spielbetrieb, sehr, sehr lange lahmgelegt. Wie geht's euch da mit dieser ganzen Sache? Was macht das mit euch gerade?
Das macht erstmal mit den Spielern ganz viel, weil wir mit denen nicht so arbeiten können, wie wir gerne wollen. Wir können sie nicht so professionell ausbilden, weil sie halt einfach nicht da sind. Wir haben ganz viele Wochen, Monate lang virtuell trainiert, Athletik trainiert, auch uns ganz viele Sachen einfallen lassen für alle 10 Mannschaften, damit sie auch technisch, taktisch ein bisschen zu Hause was machen können. Aber du kriegst ein Training bei uns hier vor Ort niemals ersetzt. Man merkt halt im Laufe der Zeit, wie man auch motivierend auf alle Mitarbeiter einwirken muss, obwohl man selber so ein bisschen genervt ist. Du hast ganz unterschiedliche Situationen, darfst gar nicht trainieren, du darfst in Zweiergruppen trainieren, darfst dann komplett trainieren, aber nur mit U15 bis U19. Also wir müssen uns ständig auf neue Situationen einstellen. So wie im Grunde genommen alle Eltern auch, die Kinder haben, die zur Schule gehen, kommen auch kurzfristige Sachen. Und wir freuen uns jeden Tag aufs Neue da drauf und versuchen es positiv zu sehen, wenn wir wieder komplett starten können. Das ist eine schwierige, schwierige Geschichte.
Wie ist denn da so der Stand der Dinge? Das ist ja wahrscheinlich von Woche zu Woche irgendwie auch anders, dass man da neue Infos bekommt. Wie ist der Stand? Habt ihr irgendwie eine Tendenz? Wann kann man wieder so relativ in einen normalen Trainingsbetrieb gehen? Weiß man da was?
Nee, weiß man nichts. Wir warten jetzt aktuell wieder drauf, dass die Verbände auch tagen. Da sind wir bei Videokonferenzen dabei, sprechen das durch. Wir haben aktuell den Stand, dass U15 bis U19 Mannschaftstraining machen dürfen mit den entsprechenden Abständen, aber ohne Fahrdienst, ohne Duschen, ohne Kabinenaufenthalt. Und bei den jüngeren Jahrgängen U9 bis U14 sind nur Zweiertrainings erlaubt. Achten wirklich richtig doll drauf, dass wir die Vorgaben einhalten. Wie es weitergeht, kann ich nicht sagen. Befürchte, dass die Notbremse wieder gezogen wird. Der Inzidenzwert, den kenne ich heute gar nicht, ehrlich gesagt. Aber davon sind wir auch dann abhängig und müssen gucken, welche Jahrgänge noch trainieren dürfen. Aktuell weiß ich wirklich nicht, wie es nächste Woche ist.
Und wie sieht es mit dem Spielbetrieb aus? Also im Moment sind ja gar keine Spiele, oder?
Nee.
Genau, und wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten nicht. Oder wie sieht es da aus?
Also wir hoffen schon, dass wir in der nächsten Saison oder sagen wir mal auf die nächste Saison ab Juni vorbereiten können, spätestens. Dann auch mit unseren neuen Teams. Die Trainer wechseln ja auch dann durch und übernehmen neue Jahrgänge. Dann haben wir ja dieses Rotationsprinzip. Aktuell wären in einigen Städten, gibt es eine Sondererlaubnis für Nachwuchsleistungszentren. Ich weiß zum Beispiel, dass in Köln und Leverkusen gespielt werden darf. Aber wir müssen da schon gucken, dass wir Vorsicht walten lassen. Da geht es auch immer um die Städte, die haben da halt eine Sondererlaubnis. Ja, kann man natürlich da hinfahren und dann ein Spiel machen, aber wir müssen auch immer die Gesundheit aller Mitarbeiter im Auge behalten. Du fährst dann dahin mit Bussen vielleicht, musst erstmal gucken, wie komme ich überhaupt dahin, du musst ungeduscht wieder zurückfahren. Da haben wir gesagt, nee, wir bleiben im Trainingsbetrieb, wir sind froh, dass wir das dürfen. Und wenn wir irgendwann wieder spielen dürfen, dann nehmen wir es natürlich mit Kussern sofort.
Da muss man sich ja wahrscheinlich auch mit diversen Stellen auseinandersetzen. Ich glaube, U17, U19 ist DFB und darunter ist dann Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen. Wie ist das denn? Steht dein Telefon hier in dieser Phase überhaupt irgendwann mal still? Du wirst ja wahrscheinlich sehr viel mit allen möglichen Sachen konfrontiert sein, ne?
Ja, also Telefon, Videokonferenzen, auch übers Telefon, über ein PC beziehungsweise übers Laptop ist schon relativ viel. Die DFL ist ja auch U17, U19 da noch mit im Spiel, mit der Schnittstelle zum DFB. Da sind ständig Konferenzen, einmal die normalen Konferenzen, so Leiter-Leistungszentren. Dann bin ich in der Kommission Leistungszentren von der DFL, wo wir viele Sachen besprechen, auch was Corona betrifft und die Zukunft betrifft. Ja, und man muss halt auch gucken, dass wir hier intern beim VfL auf dem Laufenden sind und nicht alle Dinge vergessen. Wir brauchen ja nächste Saison Personal, müssen die Qualität hochhalten, trotzdem auch für unsere Spieler. Die Fahrer müssen bei der Stange gehalten werden, die ganze Zeit zu Hause sitzen und nur warten, ob wann sie wieder anfangen können zu arbeiten. Ja, betrifft halt alle Fachbereiche.
Und du hast es gerade gesagt, das betrifft natürlich auch alle Mannschaften, aber ganz besonders bitter ist das natürlich für die Jungs, die gerade so im Übergang sind, ne? U17, U19, die vielleicht sich Hoffnung gemacht haben, irgendwo vielleicht sogar beim VfL oder auch woanders in den Profibereich reinzukommen. Die konnten sich jetzt ein Jahr lang gar nicht zeigen. Wie bitter ist das besonders für die und wie geht ihr mit der Situation um? Wie sprecht ihr mit den Jungs?
Also die einzigen Jungs, die trainieren durften, ist ja unsere Backup-Gruppe gewesen für die Profis, die wir irgendwann mal, das ist schon ein bisschen länger her, gebildet haben. Da ging es ja darum, dass wir das auch dürfen offiziell, um eben einer Infektionslage oder bei einer Infektionslage bei den Profis reagieren zu können, um da 4, 5 Spieler vielleicht sogar sofort aus dem A-Jugendbereich nachschieben zu können. Und die haben wir dann eben auch trainiert in einer Extragruppe getrennt von den Profis. Für alle anderen Spieler ist echt bitter. Sie können sich nicht zeigen. Wir haben jetzt in der Kaderplanung für die nächste Saison das versucht, so gut wie möglich zu berücksichtigen, weil du kannst so einem Spieler mit keiner Begründung sagen, du musst jetzt den VfL Bochum verlassen. Weil normalerweise geht es um Leistung, geht es darum, dass wir schauen, wer hat die größten Chancen weiterzukommen, Profi zu werden. Sie konnten aber uns nichts zeigen. So dass wir dann zum Beispiel von der U17 ganz viele eigene Spieler mitgenommen haben. Wir haben bisher keinen einzigen externen Neuzugang verpflichtet. Einer wird wahrscheinlich noch dazukommen, haben aber da auf unsere eigenen Jungs gesetzt, sehen uns da auch in der Verantwortung. Aber da muss man zum Beispiel, wenn man das genauer beschreibt, sehen, dass wir 21 U17-Spieler haben, dass wir oben 13 oder 14 Jungjahrgänge haben, die drin bleiben. Es gibt
eine Obergrenze, ne, an Spielern, die man haben darf.
Und dann sind wir da bei 35 Spielern, die wir haben und dürfen aber nur 24 melden. Sodass also schon 10 oder 11 negative Gespräche geführt werden müssen. Das echt geht einem so ein bisschen ans Herz in dieser Phase. Das ist nicht so schön.
Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast gerade schon angesprochen, nur einer von außerhalb. Wie läuft das denn überhaupt ab? Also ich meine, auch da war ja Thema Scouting groß. Ihr musstet euch die Jungs angucken. Passen die zum VfL? Sind die gut genug? Auch das fällt jetzt seit einem Jahr flach. Ja. Wie entscheidet ihr dann, ob ihr jemanden verpflichten wollt oder auch nicht?
Man hat ja heutzutage ganz viele Werte von Spielern. Du kannst über die Ligen, dieses Portal, kannst du die Spiele angucken, die letzten, die noch stattgefunden haben. Da müssen wir dann diese Eindrücke halt nehmen von diesen letzten Spielen. Da haben wir halt auch in unserer Scouting-Datenbank Positionsprofile, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt einen Linksfuß für die Viererkette, für die Außenverteidigerposition als Beispiel. Und dann bekommst du halt 2, 3 Namen. Wir haben über Schnelligkeitswerte, leistungsdiagnostische Maßnahmen, ganz viele Werte, die nicht immer was über Fußball direkt aussagen, über den Fußballer, über den Charakter natürlich, aber du kannst zumindest, hast ein paar Werte, wo du weißt, okay, der könnte für uns in Frage kommen.
Und sowas wie Probetraining ist dann ja wahrscheinlich auch nicht drin, ne?
Nee, das ist ganz schwierig. Jetzt haben wir mittlerweile die Möglichkeit, über die Schnelltests dann eben zu sagen, okay, an dem Tag wird er in der Schule getestet, morgens der Spieler, dann machen wir selber noch einen Test und würden dann mal ihn auch zum Probetraining zulassen. Aber wir sind ja jetzt schon quasi in einer Phase, wo die Kader schon mehr oder weniger stehen für die Jahrgänge.
Ja. Das heißt, wann ist da so eine interne Deadline? Bis wann setzt man sich so den Zeitpunkt, da soll der Kader für die nächste Saison stehen? Kann man das sagen?
Also das Scouting und die Kaderplanung ist eine 12-Monats-Geschichte, aber wir wollen gucken, dass wir immer Ende März, eigentlich musst du schon im Februar so weit sein, dass du weißt, okay, das sind so meine Kader, dann kommen im März immer noch ein paar Geschichten mit dazu, sodass wir jetzt schon relativ spät dran sind. Und dann machen wir es meistens so, dass wir immer noch einen Platz in jedem Kader offen lassen, um reagieren zu können, falls irgendwo noch etwas passiert, wo wir sagen, boah, den müssen wir eigentlich dringend mit dazu nehmen. Entschuldigung, trinkt mal einen Schluck.
Prost.
Prost.
Aber vom Grundsatz her, vom Zeitrahmen her sind wir eigentlich jetzt schon mehr oder weniger durch.
Okay, das ist ja schon ein deutlicher Unterschied zum Profibereich, ne, wo man ja teilweise dann auch noch viele Last-Minute-Transfers irgendwie tätigt, guckt, wie sich so der Markt entwickelt. Das ist für den Jugendbereich dann wahrscheinlich nicht ganz so möglich, ne?
Nee. Also wir haben die gleichen Transferfenster für U17 und U19, also einmal den kompletten Januar und dann eben im Juli, August. Da passiert natürlich immer noch etwas. Ich bekomme täglich Spieler angeboten, auch aus dem Ausland immer mehr. Da sind wir aber, wollen wir eigentlich gar nicht. Also wir haben ja mit Vangelis Pavlidis, mit Koko mal 2 oder 3 aus dem griechischen Raum oder aus Griechenland geholt. Ansonsten sind wir eigentlich eher der Verein, der auf die regionalen Talente setzt, die hier Profi geworden sind. Ich weiß nicht, so 90%, ohne dass ich es ausgerechnet habe, alle hier im Umfeld, 50, 60, 70 Kilometer haben die gewohnt, sodass wir uns auf die auch konzentrieren können. Ausnahmen bestätigen die Regel, natürlich.
Klar. Auf ein paar Namen blicken wir natürlich auch gleich noch. Jetzt habe ich meine Frage vergessen.
Macht doch nichts.
Ist ja nicht schlimm. Soll ich irgendwas fragen?
Frag du mal
was. Ich hätte auch eine Frage.
Ja klar, bitte,
gerne.
Was
meint ihr denn mit, dass ihr, du bist treffsicher und du nicht?
In welchem Zusammenhang? Das hatte jetzt nicht unbedingt was Sportliches, diese Aussage. Also ich weiß gar nicht, ob ich das hier kommentieren darf. Also der Kollege Abend ist gerade auf der Pressetribüne sehr aktiv. Also ja,
nicht
der
mehr.
Leistung.
Nicht mehr.
Nicht mehr, aber er war sehr aktiv. Mit der Leistung könnte er auf jeden Fall auf dem Platz auch rumtouren. Und da ist er dann auch treffsicher auf dem Platz. Ob der das dahin transportieren könnte, weiß ich gar nicht. Nein. Deshalb.
Da bist du treffsicherer.
Ja, siehst du, da tauschen wir dann die Rollen. Ne? Ganz klar.
Vielleicht, weiß ich tauschen ist ein gutes Thema. Ich drücke mal einen Knopf hier.
Trikottausch.
Wir machen den Trikottausch und tauschen ein bisschen die Perspektive, gehen ein bisschen weg von Corona. Da hat man ja wirklich in letzter Zeit die Ohren von genug voll. Blicken ein bisschen mehr auf dich, auf dein Privatleben. Du hast es uns vorhin im Vorgespräch schon kurz erzählt. Du musstest vorhin noch Homeschooling zu Hause machen für deine 2 Kids. Jetzt ist es im Verein so, dass Corona dich voll belastet und vor neue Herausforderungen stellt. Zu Hause ja auch, oder? Also ich meine, vor einem Jahr vor 14 Monaten hätte dir wahrscheinlich jemand sagen können, hier, unterrichte mal deine Kinder zu Hause und du hättest gesagt, hier oben, mache ich nicht. Und jetzt
musst du. Ja, wobei ich echt bei meinem Sohn ist 13 und wird jetzt Ende Mai 14. und geht bei uns in Datteln, wohne ich ja im Moment oder seit einiger Zeit schon zum Gymnasium. Und da gibt es schon in Mathe oder so, da muss ich schon überlegen, wie es damals war auf dem Gymnasium.
Kann ich mir gut vorstellen.
Komme ich kaum noch mit, ehrlich gesagt, bei meiner kleinen Tochter, die ist 10 geworden und ist jetzt in der 4. Klasse, also kommt jetzt auf eine weiterführende Schule, das kriege ich noch hin. aber die sind halt zu Hause und du musst dann eben auch da sein. Bin zwar zum zweiten Mal verheiratet mittlerweile, aber meine Frau ist halt auch arbeiten. Und dann gibt es keine andere Möglichkeit, außer jetzt über meine Eltern, die aber auch auf die 80 zugehen und ja natürlich auch so ein bisschen ängstlich sind, wenn Corona im Spiel ist und dann vielleicht auch die Jobs nicht mehr so übernehmen wie im normalen Zustand. Und dann bist du halt gefragt als Vater. Ne?
Das hat Familienleben einmal komplett auf den Kopf gestellt.
Ne? Ja. Okay. Dann bist du da gefragt und dann haben wir es ja gerade auch schon angesprochen, dass dein Telefon ja eigentlich kaum mehr stillsteht. Wer meldet sich denn eigentlich so am meisten? Sind das Eltern, sind das Spieler, sind das Trainer hier aus dem Talentwerk? Wer fragt denn am meisten nach bei dir, wie es weitergeht?
Ach, das ist eigentlich kreuz und quer. Also unsere eigenen Trainer kriegen es ja selber mit. Wir haben einmal die Woche noch unseren Jour fix hier, unseren regelmäßigen Termin mit unseren sportlichen Leitern, die auch relativ viel abfangen. Mit denen bin ich ja ständig im Kontakt, mit dem Timo Saviano als Geschäftsführer täglich. Ja, dann rufen halt Eltern an. Ich bin mit Heiko Butscher im ständigen Austausch, was die U19 angeht. Ja, und darüber hinaus gibt es eben auch ganz, ganz viele Gespräche mit Spielerberatern, das muss man schon sagen. Ich glaube, die sind sogar fast mit Tabellenführer. Weil da bin ich selber auch ein bisschen überrascht. So viele bei uns offensichtlich spielen wollen, auch aus Afrika, aus Estland, Lettland, Kroatien, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da gibt es überall keine Fußballvereine. Und es ist mittlerweile so,
dass, so guten wie den VfL.
Genau, ja. dass sie teilweise auch dann Mails schicken, wo da stehen so 25 Spieler drin und dann so wie geschnitten Brot.
Okay, ne? Hier sucht also einen aus, ja.
Da kannst du eigentlich nur noch das X drücken und die Mail löschen.
Okay, ja. Dieses Beratertum im Nachwuchsbereich hat sich wahrscheinlich krass entwickelt in den letzten Jahren, oder? Wie war das am Anfang von deiner Tätigkeit hier? Da war das wahrscheinlich noch nicht ganz so.
Nee, da gab es ja auch noch eine Qualitätskontrolle. Die ist dann irgendwann aufgehoben worden, sodass dann jeder im Grunde genommen Spielerberater werden konnte. Das hat man dann auch gemerkt. Also das gehört zum Geschäft dazu, wir brauchen es nicht wegreden. Und es gibt richtig gute Agenturen, kleine und große, mit denen man wirklich gut zusammenarbeiten kann. Ja, es hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass wir beim VfL keine Beraterhonorare bezahlen im Nachwuchs. Das wird von allen so akzeptiert. Das machen wir, haben wir nie gemacht und werden wir zukünftig auch nicht machen. Und da geht es eben auch den Agenturen dann darum, den guten Agenturen, den guten Beratern, die Schule mit zu berücksichtigen und ein paar private Dinge des Spielers zu gucken, wo kann er sich am besten entwickeln, wo ist die Trainerqualität am höchsten. Aber darüber hinaus gibt es eben auch welche, die nur aufs Geld gucken und die versuche ich dann ganz schnell auch herauszufinden und dann kriegen die von mir auch eine entsprechende Antwort halt. Ne?
Sehr gut. Ich drücke mal einen weiteren Knopf, auch wenn wir jetzt leider ein paar Sekunden zu früh sind. Wir bitten um Entschuldigung.
Wen lieben wir?
Den drücken wir eigentlich genau nach 18 Minuten 48. Ein paar Sekunden Verschnitt ist immer.
Ja, warte mal, Alex, haben wir doch jetzt.
Jetzt? Jetzt haben wir es. Nein, noch nicht. Egal, Alex, dieser Knopf bedeutet, du musst uns spontan deinen bisherigen VfL-Moment, der dir jetzt sofort in den Kopf schießt, erzählen. Was verbindest du mit dem VfL?
Boah, mein VfL-Moment, der allergeilste. Das ist echt schwierig. Also persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, hat er mit dem Leon zu tun. Als er hier unterschrieben hat, wir mit dem Vater immer in Kontakt waren, mit der Familie in Kontakt waren und er dann eben auch ganz klar geäußert hat, zusammen mit dem Papa, mit dem Konrad Goretzka, nee, ich bleib hier, ihr habt so viel für den Jungen getan, ihr habt den so gut ausgebildet und ich den dann das erste Mal hier hab spielen sehen, ich glaube, war sogar gegen Dresden, hatten sogar ein Tor gemacht. Ah, das war, da geht einem so das Herz über, wenn man so viele Jahre einen Spieler ausgebildet hat, das ist schon ein richtig geiler Moment gewesen.
Stimmt, ich glaube mit 17 Jahren damals, erste Spiel hier an der Kastrupa und direkt getroffen. Ne?
Ja.
Richtig.
Ja, der Name Goretzka könnte gleich auch nochmal öfter fallen.
Wird bestimmt nochmal Thema heute, ne?
Genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen über dich und deine Tätigkeit gesprochen. Wir wissen aber noch nicht, wie du überhaupt beim VfL gelandet bist. Du hast eine relativ bunte Vita, auch wenn es, also bunt in der Hinsicht nicht, dass es immer irgendwie um Fußball ging. Aber du hast schon viel erlebt. Vielleicht mal so in ganz kurzen Sätzen, wie bist du überhaupt hier gelandet?
Ja, also zunächst mal bin ich im Elisabeth-Krankenhaus geboren worden. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung,
um Bochumer zu werden.
Herzlichen Glückwunsch. Ja? Ja. Okay, du aber ein paar Jahre später, glaube ich.
Ja, zwei, drei.
Oder hoffe ich für dich. ja, und habe meine ganze Kindheit, meine fußballerische Kindheit bei Phoenix Bochum begonnen, bin hier zur Schule gegangen, habe hier studiert, habe mein Diplom gemacht, Diplom-Sportlehrer. Und dann habe ich bei ganz vielen Vereinen als Jugendtrainer gearbeitet und war dann irgendwann vor der Entscheidung, Festanstellung beim DFB als Stützpunktkoordinator oder gehst du weiter, so die Risikoschiene in Anführungsstrichen als Trainer, wo du nie weißt, wie lange geht's gut, wo endet das mal. Ja, und habe dann eben, weil dann auch die Hochzeit vor der Tür stand damals und so weiter, mich für den DFB entschieden. Und habe dann aber 2008 das Angebot vom VfL bekommen und habe dann aufgrund der Tatsache, weil das mein Verein ist und ich den liebe und hier als Kind auf der Tribüne stand in der Ostkurve, gesagt, nee, da brauche ich nicht zu überlegen, da gehe ich sofort hin. Seitdem bin ich hier.
Und du warst ja auch nicht nur auf der Tribüne, sondern hast auch für die Jugendmannschaften gespielt, ne?
Oder zumindest eine. Ja, ich war, lass mich überlegen, B-Jugend hier und noch ein Jahr A-Jugend, bin dann aussortiert worden.
Da hat es nicht gereicht.
Und wenn ich mir das vor Augen halte, wie es damals war und wie wir heute hier mit den Eltern Gespräche führen, Einzelgespräche, damals hast du in der Kabine gesessen und jeder hat vor versammelter Mannschaft gesagt bekommen, ja, du ja, du nein, du ja. Das war ein schönes Gefühl.
Das hat dann der Trainer gemacht vor der Mannschaft oder was? Hat gesagt, du bleibst,
ja, schon ist vorbei? Ich weiß gar nicht, ich glaube ein sportlicher Leiter oder irgendein Jugendleiter damals, aber ich glaube am langen Ende, ob du es so oder so machst, ist immer bitter.
Ja, das glaube ich auch. Du hast es gesagt, warst ja auch bei den Spielen als Zuschauer am Start. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern hier, was du gesehen hast an der Kastropper?
Nee, leider nicht. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, bin immer mit Kumpels hinterher hingegangen, die auch heute noch meine Kumpels sind. Aber das erste Spiel, ich glaube, war mit meinem Vater zusammen, der mich mitgenommen hat. Da muss ich so, weiß ich nicht, 8 oder 9 gewesen sein, nachdem ich beim SV Phoenix angefangen hatte, Fußball zu spielen. Da hat er mich mal mitgenommen. Ja.
War denn dann nach der Nachwuchsmannschaft hier beim VfL, also wo es dann hier nicht weiterging, war dann Schluss mit der Spielerlaufbahn? Bist du dann schon ins Trainergeschäft oder was hast du dann auch noch gemacht?
Ich habe beides parallel gemacht. Ich bin zu Westfalia Herne gewechselt, habe dann Jahr A-Jugend gespielt und in den Senioren, erstes Jahr Senioren beim DSC Wanne-Eickel und habe aber gleichzeitig dann bei Westfalia Herne 6 oder 7 Jahre Nachwuchsmannschaften trainiert. Da gab es ein paar ganz, ganz dubiose Geschichten, Absprachen mit Uwe Neuhaus, der mich dann hinterher bei Wattenscheid 09 trainiert hat. Und ich aber gesagt habe, boah, ich möchte gerne gleichzeitig Nachwuchsmannschaften weiter trainieren. Das lag mir sehr am Herzen. Und er dann eben mit mir so Sondervereinbarungen getroffen hat, dass ich halt mal das Aufwärmen übernehme der Wattenscheider Mannschaft, weil die zweite Mann oder die dritte Mannschaft sogar damals und die zweite gab es auch noch, die er dann später trainiert hat. Haben wir ein paar Vereinbarungen getroffen, dann konnte ich das die ganze Zeit doppelt machen, aber es war schon eine hohe Beanspruchung, zeitlich gesehen. Ne? Beides zusammen zu spielen, auf möglichst hohem Niveau, so Oberliga Westfalen wäre es heute, oder heute wäre es, glaube ich, sogar Regionalliga, dann und gleichzeitig noch Fußball zu Fußball zu spielen, eine Mannschaft zu trainieren, das ist schon. Bei Westfalia Herne war es hinterher die U17 auch, die B-Jugend, das war auch schon Westfalenliga, also da musste man schon ein paar Einheiten verlegen.
Und dann irgendwann hast du gesagt, so jetzt mache ich den Cut und gehe nur noch auf die eine Seite des Trainers und jetzt am Ende sportlicher Leiter des Talentwerks. Aber auch hier beim VfL war es ja nicht nur Leiter Talentwerk oder nicht nur als sportlicher Leiter aktiv, sondern auch als Trainer, ne?
Ja, also eingesprungen, ne?
Okay.
Angestellt worden bin ich als Jugendcheftrainer, so hieß es 2008. Diese Position war unbesetzt, war nicht da, mit der Aufgabe eben Scouting, Videoanalyse, den ganzen Bereich mal aufzubauen. War ein bisschen rudimentär besetzt damals alles. Kam die Situation, dass man mich gefragt hat, ob ich auch bereit wäre, die Leitung zu übernehmen des Leistungszentrums.
Das war dann 2011?
Oder? Genau, war 2011. Und dann gab es aber auch ein paar Situationen, wo dann diese Jugendcheftrainerposition oder sportlicher Leiter, Nachwuchs nennen wir es mal, immer wieder besetzt wurde, mal mit Iraklis Metaxas in der Doppelfunktion, mal mit Jens Rasiewski und so weiter, die dann aber alle nach kurzer Zeit, in Anführungsstrichen kurzer Zeit, wieder weg waren. Und ich das dann wieder mit übernommen habe und in der Doppelfunktion da war, Mannschaften übernommen habe, wenn ein Trainer gegangen ist. Meistens sind sie von selber gegangen, manchmal haben wir dafür gesorgt, aber wirklich in seltenen Fällen. Mhm. Zum Beispiel zuletzt war es der Dimi, der nach Darmstadt ging und ich dann die U19 übernommen hatte. Also da habe ich schon ein paar Funktionen tatsächlich gehabt. Aber das macht Spaß und das ist das Wichtigste, dass man, denke ich, immer die Dinge mit dem Elan und dem Spaß angeht, den man so in sich hat. Und für den VfL macht's eh immer Bock.
Ja. Und die Voraussetzungen dafür sind ja auch hervorragend, denn du hast ja auch einen Fußballlehrer-Lehrgang absolviert, ne?
Ja.
In welchem Jahr war das?
2004, 2005.
Okay.
Also,
weißt du noch, wer war so alles dabei damals?
Ja, waren ein paar Koryphäen dabei. Robin Dutt.
Ach, guck an.
Den habe ich dann hier wieder getroffen tatsächlich nach dem Lehrgang zum ersten Mal. Heiko Herrlich war mit dabei, Ralf Hasenhüttl, den Kloppo hatte ich in der A-Lizenz und auch beim Fußballlehrer, wobei der da aber schon Trainer in Mainz war und nicht mehr so häufig vor Ort sein konnte und hat eben auch damals schon so ein bisschen online auch gemacht hat und so, je nachdem wie er halt Zeit gefunden hat. Andi Möller, Bernd Hollerbach waren mit drin.
Durchaus bekannte Namen.
Das war richtiger Elite-Kurs gewesen damals.
Ich finde es schon spannend irgendwie, wenn man.
Erich Rutemöller war übrigens der Leiter.
Ja. Auch, wenn man dann die ganzen Namen immer hört, wo die alle gelandet sind. Ja. Also ich meine, Klopp ist natürlich das beste Beispiel. Schon verrückt. Genau. Namen sind auch ein gutes Stichwort. Also du hast gerade gesagt, 2011 oder 2008 warst du hier, hast das alles aufgebaut. Wie hat sich das Ganze denn entwickelt, jetzt auch mal im Hinblick auf die Mitarbeiter? Wie viele wart ihr damals, wie viele seid ihr jetzt? Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt, um die du dich in Anführungszeichen kümmern musst?
Ja gut, wir sind ja Gott sei Dank so organisiert, dass ich nicht alles alleine machen muss, sondern eben wir auch viele Mitarbeiter haben, die mit ihrer Qualität dafür sorgen, dass wir, ich glaube, schon richtig gut ausbilden. Man darf nie vergessen, bei allen Dingen, die wir tun, dass der Spieler im Mittelpunkt steht und sonst überhaupt niemand. Ich nicht, die Eltern nicht und die Berater nicht und gar keiner, immer nur die Spieler. Es hat sich vervielfacht. Also es kommt natürlich einmal von außerhalb. Also die Lizenzierungsvorgaben für ein Nachwuchsleistungszentrum sind immer weiter angestiegen. Du musst es irgendwann die Sportpsychologen mit dazu nehmen, mit integrieren, damit auch mental im Kopf gearbeitet werden kann. Alle möglichen Fachbereiche, die wir jetzt hier mittlerweile so haben, sind dann eben auch irgendwann verpflichtend vorgegeben worden. Was natürlich auch dafür sorgt, dass du Personal anstellen musst, möglich mit einer hohen Qualität. Da sind schon ganz, ganz viele Sachen passiert und was die Spieler angeht, hast du natürlich heute auch, was die Technik angeht, die Videoanalyse angeht und so, der gläserne Spieler in Anführungsstrichen. Wir wissen ja mehr oder weniger alles über die Jungs und haben da Daten drüber.
Das ist auch in der Jugend nicht anders als bei den Profis, oder?
Nee, du weißt hinterher genau, wer bei welchem Training, wie viele Kilometer, wie viele kurze Sprints, wie viele lange Sprints, du weißt alles. Das führt auf der einen Seite dazu, dass du natürlich dich relativ selten vertust, ob einer Profi wird oder nicht. Also das natürlich kann einer mit 23 auch nochmal Profi werden und du weißt es mit 17, 18 noch nicht. Die Spätentwickler wird es immer geben. Du kannst also nie eine 100%-Quote haben. Aber auf der anderen Seite läufst du auch Gefahr, dich nur noch auf irgendwelche Daten zu verlassen. Und das da müssen wir einen guten Mittelweg finden. Das finde ich ist auch meine Aufgabe. Und neben dem Spieler ist die Qualität des Trainers bei uns eben, der muss absolut im Mittelpunkt stehen. Der Cheftrainer muss tatsächlich der Chef sein, der muss sein Team im Griff haben und muss eine richtig gute Qualität haben. Und ich glaube, da sind wir echt gut aufgestellt. Und zwar von der U9 bis zur U19.
Wie viele von den Cheftrainern sind festangestellt beim VfL?
Das war auch so eine Entwicklung damals. Die hatten wir gar keine Festangestellten. Also der Darius hatte damals die U19 gemacht, Darius Wosch. Christian Britschow war, glaube ich, als Minijobber U17-Trainer und gleichzeitig Polizist. Ne? Das sind ja Dinge, wo die Jungs oder insbesondere der Britsch damals sich aufgeopfert haben, riesen Job hier gemacht haben, aber er eben auch verbeamtet war als Polizist und das kriegst du ja gar nicht umgewandelt in eine Festanstellung bei uns. Ne? Und mittlerweile sind wir ab der U12, ja eigentlich ab der U13 in einer Festanstellung, um das aber auch nicht nur, so wie es bei anderen Leistungszentren ist, mit dem Trainerjob, sondern eben mit Videoanalyse gepaart. Also die Jungs haben Doppelt- und Dreifachfunktionen, damit wir auch zu der Festanstellung kommen. Nur als Trainer bei uns haben wir es eigentlich immer nur in der U17, in der U19 bei der höchsten Jugendmannschaft gehabt.
Wo jetzt gerade Heiko Butscher ist.
Genau. Ja. Der aber auch gleichzeitig bei den Profis noch als Co-Trainer arbeitet und ich ihm ständig auf den Nerv gehe mit Kaderplanung und Individualtraining und so weiter.
Also bei dem klingelt das Handy wahrscheinlich ähnlich oft wie genau, bei dir.
Ja, ja. Nochmal so ein bisschen zum Aufbau vom Talentwerk. Das kann man auf unserer Homepage auch nachlesen. Blick auf unsere Homepage lohnt sich ja sowieso immer. Da haben wir dieses ganze Konzept vom Talentwerk ja dargestellt. Wir haben jetzt schon oft U9, U12, U19 gehört. Ja. Das ist in vier Gruppen überteilt. Ich kann das mal eben sagen. U9, U10 ist so der Grundlagenbereich. U11 bis U13 Aufbau. U14 bis U16 Leistung. Und dann haben wir diesen Übergangsbereich U17, U19, wo es dann langsam Richtung Profibereich geht. Was ist so die Idee dahinter und was sind die Unterschiede, wie in diesen einzelnen Bereichen vielleicht gearbeitet wird?
Ja, also die vier Bereiche haben wir irgendwann mal so eingeteilt, weil das auch eine Vorgabe ist, dass du sagen wir mal, deine Struktur so aufbaust, dass die Inhalte möglichst Jahr für Jahr aufeinander aufbauen. Du kannst ja rein theoretisch auch sagen, und ich kenne Leistungszentren, wo es so abläuft, dass du ab der U14, U15 dem Trainer sagst, so pass auf, du musst Erster werden, musst Meister werden, ob oben Spieler rauskommen, interessiert mich nicht, sieh zu, dass wir da in der Tabelle oben stehen, ansonsten wird's eng für dich. So brauchen wir bei uns nicht arbeiten, werden wir auch nie und wollen wir nicht, sondern das muss aufeinander aufbauen. Und U9, U10, U11, U11 ist zum Beispiel so ein Übergangsjahr, wo die Jungs aus der Grundschule rauskommen, kommen dann auf eine weiterführende Schule. Da ist Kinderfußball angesagt, da sind die Inhalte komplett anders als zum Beispiel bei den Älteren im Übergangsbereich, ist klar. Ne? Machen da kein reduziertes Erwachsenentraining, sondern gehen tatsächlich auf die Bedürfnisse ein der Kinder. Du machst ausschließlich Techniktraining, koordinative Sachen, versuchst das so ein bisschen zu paaren mit anderen Sportarten. Wir haben die Jungs schon mal zum Basketball geschickt und da mal reingeguckt, wie die trainieren. Und so baut jeder Jahrgang auf dem anderen auf. Die Jungs müssen die Inhalte, die sie in der U12 beigebracht bekommen, in der U13 wiederfinden. Aber da muss eben eine Steigerung dann rein. Und so haben wir uns für diese Bereiche halt entschieden. In der Leistungsbereich zum Beispiel U14, U15, U16, da wird 11 gegen 11 gespielt. Und darunter noch mit kleineren, also 7 gegen 7 und 9 gegen 9. Das ist auch ein Aspekt, warum diese Aufteilung da ist.
Jetzt für gerade die Mannschaften, bei denen man halt schon 11 gegen 11 spielt, ist das irgendwie, dass ihr so eine Art Spielsystem vorgebt, was sich irgendwie durchs Talentwerk durchziehen soll, dass man das von klein auf irgendwie mitbekommt, was dann halt hinterher in den Profibereich mittransportiert wird. So, ich glaube, man kennt das von Barcelona oder sowas, dass da im Nachwuchsbereich ganz klar immer auf ein System gesetzt wird. Ist das hier auch möglich oder macht man das ganz individuell pro Mannschaft, pro Trainer vielleicht, der gerade da arbeitet?
Nee, Systeme nicht. Also wir haben die Systeme geöffnet. Spielsysteme können die Trainer sich aussuchen. Es geht mehr um die Ausbildungsprinzipien. Ausbildungsprinzipien, die wir festgelegt haben, die wir in jedem Spielsystem, egal ob du 3-4-3, 4-4-2 oder 5-3-2 oder was auch immer spielst, die wir da sehen wollen. Ein übergeordnetes ist zum Beispiel, dass wir den Ball haben wollen, dass wir aktiv Fußball spielen wollen, dass wir ja nicht abwartend oder irgendwie uns hinten reinstellen und spielen auf Konter. Auch das ist eine Situation, die immer wieder im Spiel vorkommt. Wir haben das unterteilt in vier Spielphasen, also die Ballbesitzphase und die Phase, wo der Gegner den Ball hat, sowie die beiden Umschaltphasen, also Umschalten nach Ballverlust und Umschalten nach Ballgewinn in die Offensive. Und in diesen vier Spielphasen, da kannst du vielleicht nur die Standardsituation noch bei älteren Jahrgängen mit dazu nehmen, irgendwie, aber diese vier Spielphasen bilden wir aus und versuchen uns da schon hauptsächlich auf die Ballbesitzphasen zu konzentrieren. Das ist so unser Faible. Und wenn wir den Ball nicht haben, dann bringen wir ihn eben bei, dass wir den so schnell wie möglich wieder erobern. Aber nicht abhängig vom Spielsystem.
Okay. Wie muss man sich denn die Zusammenarbeit mit dem Profibereich vorstellen? Also sagen wir jetzt mit Sesi, aber auch mit Reisi als Trainer der Profis. Quatscht man da irgendwie einmal wöchentlich? Wie ist so der Stand der Dinge bei euch? Wie macht sich der und der Spieler? Ja. Oder ist das so auf Zuruf mal zwischendurch?
Nee, wir haben unsere festen Termine. Wir sind regelmäßig beim Sesi. Wir sprechen sämtliche Fachbereiche durch, die Personalentwicklung. Wer wird ins Profitraining integriert? Da ist der Reisi natürlich fest mit dabei. Haben auch vor dem ersten Lockdown angefangen, in einer etwas größeren Runde uns regelmäßig zu treffen, was wir dann leider nach zwei Veranstaltungen wieder einstellen mussten, wo auch der Markus Gellhaus mit dabei war und unsere sportlichen Leiter David Sievers, Simon Schuchert, um eben über unsere Jungs zu sprechen. Sag ich, die müssen immer im Mittelpunkt stehen und zu gucken, wie können wir diese Schnittstelle vom Talentwerk zu den Profis noch professioneller gestalten. Dann werden wir natürlich sofort wieder aufnehmen, wenn's wieder geht. Ne? Aber der Kontakt ist überragend. Wir haben da eigentlich einen regelmäßigen Austausch. Mein guter Reisi kenne ich jetzt auch schon seit 10 Jahren.
Stimmt, der war ja auch im Talentwerk lange aktiv.
Bei uns alles gemacht im Talentwerk. War sich auch für nichts zu schade. Und ich glaube, davon profitiert jetzt unser Verein, indem wir eine richtig geile Saison spielen und er aus meiner Sicht einen überragenden Job macht.
Hast du seinen Werdegang ganz besonders auch noch verfolgt, als er dann nach Wolfsburg ging und sich da weiterentwickelt hat? Hast du da ganz genau drauf geguckt?
Da waren wir weiter im Kontakt. Ich war, glaube ich, einmal in Kiel, da hat er mit seiner U19 von Wolfsburg in Kiel gespielt. Das war aber Zufall, weil ich da gerade 3-4 Tage mal freie Zeit verbracht habe. Und dann bin ich natürlich Fußball gucken gegangen, was man so macht im Urlaub. Ne? Und habe ihn dann da auch getroffen und habe mich sehr gefreut, als er dann hier die Chance bekommen hat, Cheftrainer zu werden, natürlich.
Da haben wir uns auch gefreut. Alex, wir müssen einen Schritt weitergehen, ja. Mit Blick auf die Uhr. Wir sind schon in der 37. Spielminute.
Oh, wir gehen schnell.
Geht schnell.
Haben wir noch ein Glas Wasser so kurz vor der
Schauen Schluck. Wir eben, da kriegen wir bestimmt was. Ein Name, der auch jetzt schon 2-3 Mal gefallen ist, ist Leon Goretzka. Ich glaube, man hat schon rausgehört, dass du eine ganz besondere Beziehung zu dem Jungen hast. Wir haben da eine kleine Überraschung für dich. Er war letztens vor 2-3 Wochen, glaube ich, bei dem FC Bayern im Podcast zu Gast. Da hattest du ihm eine Sprachnachricht geschickt, die ihm vorgespielt wurde. Ja. Da haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen und haben den Leon auch mal gefragt.
Okay.
Und der Junge
hat geliefert.
Hallo, lieber Alex. Ich möchte mich auf die Art und Weise hier mal kurz für deine letzte Anekdote in dem Podcast revanchieren. Und zwar fällt mir die Geschichte ein, wie wir uns quasi kennengelernt haben beim VfL, als du das erste Mal meine Mannschaft trainiert hast und wir beide vor der ganzen Mannschaft darüber diskutiert haben, was eine offene Spielstellung ist. Ich habe dann da den Kürzeren gezogen und ich glaube eine Woche später habe ich es dann auch eingesehen und mich dann nochmal bei dir entschuldigt, aber war ein schlechter Start in eine tolle Beziehung. Ich habe unheimlich viel von dir gelernt und bin dir für alles dankbar, auch für deinen großartigen Einsatz bei dem Stemmen meines Abiturs. Kann mich noch gut erinnern, wie du mich quasi in deiner Freizeit noch von A nach B gefahren hast, sogar. Das eigentlich nicht unbedingt dein Aufgabenbereich war, aber ja, das zeigt einfach, mit wie viel Leidenschaft du dabei bist und das hat mich immer gefreut. Ich hoffe, ihr habt weiterhin eine schöne Zeit und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dein Leon.
Das war gut ab.
Ja, cool. Tolles Statement.
Das freut mich sehr, ja.
Das geht wahrscheinlich runter wie Öl, ne? Gerade, wir haben es gerade gesagt, du und Leon, oder du hast es auch schon selbst angedeutet hier im Podcast, das war schon eine, oder ist immer noch eine besondere Beziehung zwischen euch beiden, oder?
Ja, wenn wir uns sehen, natürlich sofort, dann brauchen wir nicht lange überlegen und verstehen uns auch sofort wieder. Ist aber nicht so, dass ich ihm jetzt da alle 2 Tage auf den Sender gehe und irgendwelche WhatsApp schreibe, da habe ich auch keine Lust zu und er glaube ich auch nicht, aber man erinnert sich, wenn er jetzt so einen Podcast schickt, dann kommen mir ganz viele Dinge dann auch wieder so in den Kopf, die wir damals gemacht haben, wo wir irgendwie samstags morgens Nachhilfe, der irgendwie gekotzt hat, da überhaupt keinen Bock drauf, also nicht wahrhaftig, sondern mental, der keine Lust drauf hatte, aber freitags abends gespielt hat für die Profis und trotzdem samstags morgens haben wir ihm dann die Lehrerin vor die Tür gestellt und haben ihn von A nach B gefahren, aber bei so einem Spieler machst du das natürlich gerne. Ich fand den familiären Hintergrund auch immer mit seinen Eltern, mit dem Vater, der ständig hier war, der nie irgendwie gemeckert hat, der immer offen und ehrlich war, wenn es Angebote von anderen Vereinen gab. Es ist einfach, ja, bleibt einem hängen. Es ist ein richtig guter Umgang gewesen und ja, so ist der Junge seinen Weg gegangen und ist, glaube ich, auch mittlerweile beim FC Bayern Führungsspieler, hat eine klare Meinung zu den Dingen, also absolute Top-Entwicklung.
Definitiv. Das hört man öfter mal von Leuten, die Leon halt hier auch länger in der Jugend beobachtet haben, dass man bei ihm schon relativ früh sagen konnte, ja, okay, das wird mal einer. Da sagt man wahrscheinlich öfter mal, oh, der könnte einer werden, hier, der wird mal in der Bundesliga landen. Aber das hat man schon oft gehört, dass bei Leon doch die Meinungen schon da waren, alles klar, der wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Das war auch dein Eindruck früh?
Ja, ich hatte den... Ich kann mich erinnern, dass ich ihn in der U15, das ist das mit der offenen Spielstellung, da war der Trainer damals gegangen. Dann habe ich die U15 übernommen und ja, er durfte ein bisschen mitdiskutieren. Ich habe ihn dann aber überstimmt. Ne? Habe ihm gesagt, offene Spielstellung ist schon ein bisschen was anderes. Oder gibt noch ein paar andere Varianten. Und da hat man schon gesehen, bei Spielen in, keine Ahnung, gegen völlig unbedeutende Gegner oder auch in der Meisterschaft, dass er bei jedem Spiel richtig, richtig Bock hatte. War egal, ob du gegen Wuppertal spielst oder gegen Schalke oder gegen einen, der zwei Klassen tiefer spielt oder wahrscheinlich auch auf dem Schulhof mit der Cola-Dose, ohne dass ich jetzt dafür Werbung machen will. Der hatte einfach immer Lust, der hat im Profibereich Einsätze gehabt und stand dann abends beim A-Jugendtraining, wollte da wieder mittrainieren. Der war, gibt so Spieler, die haben einfach immer Lust auf ihren Sport und sich da weiterzuentwickeln, da gehört der zu. Das ist
seine Stärke. Wir haben ja diese eine Saison schon angesprochen, seine erste Profisaison, da war er noch Jugendspieler, hat mit 17, glaube ich, hier so ziemlich alle Ligaspiele absolviert, auch 4 Tore gemacht, soweit ich mich erinnere. Nach einem Jahr Profibereich hat dann schon der Wechsel stattgefunden von ihm. Was hast du damals gedacht? Ah, lieber noch ein bisschen hierbleiben oder ja, okay, nächste Hürde nehmen, nächste Station?
Du verabschiedest dich ja nicht gerne von so einem Jungen, den du hier 10 Jahre ausgebildet hast. Ne? Und also wenn das einem nicht leicht gefallen ist, dann Leon und seiner Familie. Also so viel kann ich sagen aus zahlreichen Gesprächen, dass das echt auch hart war. Aber du musst halt als so ein Topspieler deinen Weg gehen. Ne?
Also war es doch irgendwann klar, der muss irgendwann beim FC Bayern landen, beim erfolgreichsten Club hier in Deutschland.
Das war mir klar, da konnte man frühzeitig erkennen, ob es nun Bayern ist. Ja, das sei mal dahingestellt, das wusste ich damals natürlich nicht, aber dass er so seinen Weg geht, wie er ihn jetzt geht, das war mir eigentlich klar, auch wegen der Charaktereigenschaften, der Mentalität, die er hat.
Vor allem ist sein Weg ja auch immer noch nicht zu Ende. Ne? Also ich meine, er ist immer noch relativ jung oder kommt jetzt irgendwie so langsam in das beste Fußballalter.
Genau.
Ja. Also da kann ja auch noch mehr kommen.
Mal schauen, wo es dann noch hingeht, ja. Und genau. Ich glaube, in der Nationalmannschaft, das kann man auch sagen, ist er mittlerweile wirklich eine ganz feste Größe und unverzichtbar. Stichwort Nationalmannschaft, da haben wir ja nicht nur Leon Goretzka, da haben wir auch Ilkay Gündogan und Lukas Klostermann, die hier beim VfL ausgebildet wurden und ja regelmäßig da zu Gast sind und auch Leistungsträger sind. 3 aus dem VfL-Nachwuchs, die hier ihre Zeit verbracht haben, mit ausgebildet wurden. Das ist schon ein Kompliment, wenn man das sieht, oder?
Ja, da freue ich mich jedes Mal. Und ja, vielleicht müssen wir dann auch noch ein bisschen mehr ausschlachten beim VfL hier, um Werbung für uns zu machen, für unseren Verein. Aber ja, ich kann mich erinnern, als ich anfing, vorhin waren wir bei 2008, da waren meine ersten Aktionen mit Ili und 2 weiteren Spielern, Ili Gündogan, morgens Individualtraining anzubieten. Das gab es gar nicht. Und dann sind wir bei Wind und Wetter oben in einer Hiltropper Straße über den alten Kunstrasenplatz gelaufen, haben Techniktraining gemacht, Flanken verwertet und so weiter.
Also das war so mein Einstieg hier. Die neue Torgefahr von Ilkay Gündogan kommt also daher.
Hat damals überhaupt nichts mit mir zu tun, nein, aber definitiv nicht. Aber
welche Position hast du denn früher gespielt?
Ich war, Uwe Neuhaus hat die Viererkette eingeführt damals, da war ich dann Innenverteidiger oder Sechser, Libero auch gerne mal ausgeruht hinten, hinter den beiden Manndeckern, die mussten immer hinter den Stürmern herlaufen. Ja, oder eben gerne immer so Sechser, Achter, immer alles, was so zentral war. Okay. Flügel eher weniger, immer so im Zentrum, ja.
Sehr schön. Ja, die Liste mit Spielern, die jetzt Bundesliga spielen oder auch zweite Liga, die ist ja ellenlang, da kann man jetzt einige aufzählen. Mit Blick auf unseren Profikader fällt natürlich besonders auf, dass unsere Innenverteidigung komplett im Talentwerk ausgebildet wurde mit Amel Bella-Kotschap und Maxim Leitsch. Wir haben nachgeschaut, Leitschi ist auch seit 2008 da. Also den hast du ja auch vom ersten Tag an quasi hier begleitet. Ne? Ist dann auch schön, oder? Wenn man hier Zweitligaspiele oder Pokalspiele sieht und ich sag mal in Anführungsstrichen, deine Jungs bilden da eine derzeit sehr erfolgreiche Innenverteidigung.
Also ich bin immer der, wird immer viel mit mir in Verbindung gebracht. Natürlich habe ich meinen Anteil daran, aber ich will auch hier nochmal sagen, dass das Team im Talentwerk also schon absolut top ist, ne? Und die Jungs weitergegeben werden. Es gibt ja Vereine, da wird immer nur einer dafür verantwortlich gemacht, dass oben Spieler rauskommen. Das möchte ich bei uns nicht. Ich möchte, dass da schon auch draußen die Leute wissen, dass bei uns überragende Typen arbeiten und wir das zusammen machen im Team. Aber das ist schon richtig, wenn der Leitschi, der saß auch so oft bei mir im Büro, damals in der U15, da war Christian Wörns Trainer, da gab es immer ein paar Probleme, hat er weniger gespielt, dann kommen die halt rein mit Eltern, sprechen mit einem und dann muss man sie wieder so ein bisschen aufbauen und gucken, dass sie den Verein nicht verlassen. Das war mir beim Leitschi auch sehr wichtig, dass er bei uns bleibt, weil das schon nicht so früh wie beim Leon, aber schon zu erkennen war, das könnte echt noch perspektivisch was werden. Und dann ist es auch was geworden, Gott sei Dank, trotz dieser langen Verletzungsphase, die er ja da auch hatte. Ne? Genauso wie Jan Jamra zwischendurch die ganze Zeit verletzt war. Ja. Aber sind schon viele gute Jungs bei uns hier von uns ausgebildet worden. Das stimmt, da freuen wir uns drüber.
Definitiv. Ich schaue noch mal ganz kurz auf die Uhr. Wir haben die Halbzeit, die wir ja eigentlich immer so ein bisschen anpeilen, jetzt schon überschritten, aber ich würde sagen, ich schaue mal eben zum vierten Offiziellen, der zeigt noch eine kurze Nachspielzeit an, weil wir am Anfang ja auch unfassbares Zeitspiel betrieben haben mit Corona etc. Vielleicht haben wir noch ein paar Minuten, ich denke.
Ach klar, die haben wir noch, oder? Hast du noch Zeit?
Ja klar.
Ja, sehr gut. Was ich mich frage, klar jetzt, wenn man bei uns auf die Profis guckt, sind da ein paar dabei. Aber ich sag mal, wenn du Samstagmittag 15:30 Uhr, wenn du nicht an der Hilltropper gerade bist, sondern vielleicht mal Sky anmachst und dir ein paar Bundesligaspiele anguckst, da laufen ja auch einige Jungs rum, die hier mal ihre Fußballschuhe geschnürt haben. Mhm. Da schaut man doch irgendwie dann auch mit einem besonderen Auge hin, oder? Wenn man sich sagt, okay, muss ja nicht nur jemand gewesen sein, der hier gespielt hat beim VfL, aber vielleicht auch Jungs, die bei den Gegnern waren, wo du damals schon gesagt hast, das wird einer oder wie hat der das denn geschafft? Der hat damals nichts getroffen.
Gibt's auch, ja, gibt's auch. Ja.
Da schaut man schon mit einem anderen Blick, glaube ich, auf die Spiele. Ne?
Ja, ja, klar. Also du guckst jetzt nicht nur als Fan einfach Fußball natürlich, wenn du so dein Hobby zum Beruf machst und diese Chance bekommst und hast die Gelegenheit dazu, dann wirst du da auch ausgebildet, guckst immer, wie spielen die auch Fußball, aber wenn du die Namen siehst, gegen die man gespielt hat, hier gegen die großen Nachbarvereine, die Revierderbys im Nachwuchs und siehst dann, wer sich hinterher wo wiederfindet und so, das ist schon klasse insgesamt, wie man auch in Deutschland, wie wir hier ausbilden. Aber jetzt ist gerade so eine Phase, wo wir wieder den nächsten Schritt machen müssen auch hier beim VfL dranbleiben, uns weiterentwickeln. Personell, Infrastruktur müssen wir einiges tun und ich glaube, auch in Gesamtdeutschland sind einige Diskussionen gerade losgetreten, wie in Zukunft Top-Spieler ausgebildet werden sollen. Da sind wir gerade in einer Diskussion drüber.
Was die VfL-Fans natürlich noch mit Sicherheit interessieren wird, wie ist denn so der Ausblick auf die nächsten Jahre? Können sich die Fans auf weitere Nachwuchsspieler freuen, die den Sprung zu den Profis schaffen?
Du musst jetzt ja
gar nicht unbedingt hier den und den hier groß loben, aber...
Also wir haben ja einen sehr talentierten Torwart bei uns, wie jeder weiß. Der Thomas hat früher hier gespielt, der Tjark spielt bei uns in der A-Jugend, hat noch ein Jahr. Der ist aus meiner Sicht in dem Jahrgang schon absolut top in Deutschland als Torwart.
Spielt auch Nationalmannschaft, ne?
Genau. Ist so einer von zwei, drei absoluten Top-Torhütern. Der ist schon gut. Ob er es am Ende schafft, werden wir sehen. Und ich glaube auch jetzt in der jetzigen U19 haben wir ja mit ein, zwei Kandidaten schon gesprochen, die bei uns bleiben im Profibereich. Und im nächsten Jahr sind dann die Jungs, die jetzt noch in der U17 sind, von denen wir anfangs gesprochen haben, auch dran als Jungjahrgänge. Die Altersgrenze ist runtergesetzt worden, jeder hat seine Chance. Aber da nenne ich jetzt keine Namen. Ich habe welche im Auge, aber das mir in den Fällen ein bisschen zu früh noch.
Klar, das aber schön. Dass jemand kommt, darauf kann man, glaube ich, vertrauen.
Darauf können wir uns freuen, das ist doch top für die nächsten Jahre.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen die letzte Kategorie.
Ja, ist heute schon Weihnachten?
Der Gambo. Wir haben hier aus der Premierenfolge die Premierenschuhe von Simon Zoller vom VfL Osnabrück gegen den KSC stehen. Die hat er uns als Geschenk mitgebracht und wir sind jetzt sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast.
Ja, da muss ich einmal kurz hinter mich greifen. Ich hoffe, das Kabel reicht hier, dass mir nicht die Kopfhörer abreißen. Ich habe einen Ball mitgebracht. Wo ist die Kamera? Habe den auch unterschrieben, wie man sehen kann. Wobei die Unterschrift weder heute noch in Zukunft was wert sein wird. Ja, aber
schauen wir mal.
Der Ball hat natürlich eine Geschichte. Und zwar ist er in der Saison 2018-2019, da haben wir ein fulminantes Heimspiel gegen Dynamo Dresden, 1-0 hier verloren. Ich glaube, Ibrahima Kone hat einen Elfmeter verwandelt gegen uns. Ja. Kann man vielleicht noch sogar ein Gewinnspiel draus machen. Welcher Spieler war es, der diesen Ball aus dem Stadion gepölt hat? Und der landete dann bei uns oben auf dem Stadiondach. Bei uns oben, dazu muss man wissen, wir sind in der vierten Etage mit der Nachwuchsabteilung. Und da gibt es so eine Terrassentür, da kann man dann rausgehen. Und dann habe ich mit dem Benny Seifert zusammen, Mitarbeiter aus dem Talentwerk, das Dach abgesucht. Wenn der Anni Rösner das hört, dann wird er wahrscheinlich morgen reinkommen und sagen, bist du noch ganz dicht. Aber 2018 durfte man das noch, sage ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir uns den Ball gesichert. Und wenn man jetzt noch weiß, wer ihn aus dem Stadion geschossen hat, dann ja, kann man ja vielleicht ein Essen gewinnen. Oder so.
Könnt ihr euch was überlegen. Das können uns ja die Zuhörer mal in die Kommentare posten.
Sehr gerne.
Wer das wohl war. Ja, Weltklasse. Ja. Vielen Dank für dieses Geschenk.
Bitte, bitte. Gerne
geschehen. Freuen wir uns. Also wir brauchen auf jeden Fall hier bald ein größeres Studio. Wenn jetzt jeder so ein Geschenk mitbringt.
Ja, und ein Panzerschrank bei den tollen Geschenken hier, ne?
Genau. Ja, herzlichen Dank, Alex. Wir haben immer noch etliche Fragen, glaube ich, nicht beantwortet. Aber entweder du oder jemand anders aus dem Talentwerk kommt bestimmt irgendwann nochmal zu uns und dann klären wir das alles weitere. Sonst bleibt uns noch zu sagen, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, ob es Fragen sind oder Wünsche, wer mal als Gast da vorbeikommen soll, schreibt es uns einfach per Mail, per nicht WhatsApp.
WhatsApp, ja, Nummer nur auf Anfrage.
Aber über die sozialen Medien, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns über alle Reaktionen. Nach der ersten Folge mit Zolli ist es ganz gut angekommen, glaube ich. Und wir sind gespannt, wer dann in den nächsten Wochen zu Gast ist.
Auf jeden Fall. Es wird nicht langweilig. Ja, Alex, vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht.
Fanden wir auch.
Dann.
Und wir drücken die Daumen, dass ihr bald wieder alle spielen und trainieren könnt und dass es möglichst bald alles wieder normal
wird. Das wäre toll, wenn wir das könnten.
Daumen drücken.
Ja.
Top, danke.
Vielen Dank.
Danke.
Tschüss zusammen.